SWR aktuell, global.
In Global, dem Umweltmagazin, geht es heute um einen Hotspot der Artenvielfalt, die Streuobstwiese. Eine neue Studie sagt ihr jetzt eine ziemlich düstere Zukunft voraus. Über die Gründe dafür spreche ich gleich mit einem der Autoren der Studie. Außerdem in dieser Sendung Antworten auf die Frage, warum hakt es beim Umstieg von der Straße auf die Schiene? Warum ist die Luft in der EU besser geworden? Und warum bekommen auch Bisons manchmal die Antibabypille? Mein Name ist Dominik Bartoschek. Im März hat der italienische Nudelhersteller Barilla für ziemlich Furore gesorgt. Nicht nur, weil sich zu dieser Zeit Hamsterkäufer in den Supermärkten um jede Packung Nudeln stritten, sondern auch, weil das Unternehmen damals den Transport seiner Nudeln nach Deutschland vom LKW auf die Schiene umstellte. Seitdem kommt dreimal in der Woche in Ulm ein Güterzug aus Italien an, vollgepackt mit 490 Tonnen Pasta. Der Anblick dieses Zuges hat nicht nur viele Hamsterkäufer beruhigt nach dem Motto, die Nudel ist sicher, sondern auch die Frage aufgeworfen, warum machen das eigentlich nicht viel mehr Unternehmen? Einfach die Laster ausmustern und auf die viel umweltfreundlichere Bahn setzen, kann doch so schwer eigentlich nicht sein. Doch hat in dieser Woche das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene gesagt und auch gleich die Antwort dafür mitgeliefert, woran es in der Praxis viel zu oft hakt. Carsten Zumack hat zugehört.
Den selbst gesteckten Zielen der Bundesregierung zum Trotz liegt der Marktanteil der Schiene im Güterverkehr bei gerade mal 19%. Innerhalb eines Jahres ein Zuwachs von mageren 2 Prozentpunkten. Das sei viel zu wenig, kritisiert der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Pflege.
Ja, die Bundesregierung verspricht mehr und kündigt mehr an, als sie dann tatsächlich im politischen Handeln einhält. Viele Dinge lässt sie schleifen. Es ist immer noch auf der Ebene der Lippenbekenntnisse. Es gibt zwar jetzt einen Schienenpakt zwischen Regierung und Bahnbranche, dass man den Schienenverkehr in Deutschland massiv voranbringen will. Es muss aber umgesetzt werden und da dauert vieles viel zu lange.
Laut Pflege müsste dringend in Infrastruktur und Digitalisierung investiert werden. Doch dafür fehlt mitunter noch immer das Geld. Als weitere Gründe für den ausgebremsten Schienengüterverkehr sieht er unter anderem Dieselsubventionen sowie die fehlende Lkw-Mautpflicht auf vielen Nebenstrecken. Hinzu kommt, jedes Gewerbegebiet bekommt mit Steuergeld einen Straßenanschluss. Der Gleisbau würde hingegen nicht gefördert. Ein Missstand kritisiert Allianz pro Schiene Vorstand und Logistikexpertin Berit Börke.
Wir brauchen die Gleisanschlüsse. Sicherlich ist es immer richtig, nicht jedes Gewerbegebiet möglicherweise hat schienenaffine Verkehre. Aber dort, wo Verkehre verlagert werden können auf die Schiene, braucht man auch den Gleisanschluss.
Die Allianz pro Schiene fordert, dass künftig neue aufkommensstarke Gewerbegebiete überhaupt nur mit Gleisanschluss genehmigt werden sollen. Generell sieht Geschäftsführer Dirk Pflege die Bahnanbieter im Wettbewerb benachteiligt. Mit Blick auf den drohenden Milliardenverlust der Deutschen Bahn urteilt er:
Ja, das ist dramatisch, zeigt aber auch, dass hier im Wettbewerb der Verkehrsträger eine Unwucht drin ist. Der LKW wird mit Steuergeld massiv gefördert. Jetzt soll es eine Kaufprämie geben, 1 Milliarde Steuergeld, damit sich Speditionen neue Diesel-LKW kaufen müssen. Das muss man sich mal vorstellen, während die umweltfreundlichen elektrischen Güterbahnen 0 Cent Kaufprämie bekommen. Das heißt, da ist schon wieder ein weiterer Wettbewerbsnachteil für die Güterbahnen in Sicht.
Hier müsse rigoros umgesteuert werden, so Pflege. Ansonsten sei das Regierungsziel, mindestens 1/4 des Güterverkehrs auf die Gleise zu verlagern, bis zum Jahr 2030 nicht zu erreichen.
Nicht nur der LKW steht in der Kritik, die Straßen zu verstopfen und die Luft zu verpesten, sondern natürlich auch der PKW. Und da müssen wir uns selbst ja alle ein bisschen an die eigene Nase fassen. Aber immerhin, es geht ein bisschen was voran in letzter Zeit beim Umstieg auf die Elektromobilität zum Beispiel. Auch dank üppiger Kaufprämien kaufen die Deutschen derzeit so viele E-Autos wie nie zuvor. Und auch in den USA, dem Land der PS-starken Spritschlucker, zeichnet sich ein Wandel ab. Traditionelle Autobauer wie General Motors denken um, wenn auch wohl nicht ganz freiwillig, berichtet Thorsten Teichmann.
Geht es um US-Präsidenten, ist der amerikanische Autohersteller General Motors sehr flexibel. Die Chefin des Unternehmens Mary Barra sagte, bei den ehrgeizigen Zielen für mehr Elektromobilität stimme GM mit der kommenden Biden-Regierung und auch Bundesstaaten wie Kalifornien überein. Das ist interessant, denn zuletzt hatte GM gegen die Umweltvorgaben aus Kalifornien geklagt. Die Westküste der USA hat sich zum Ziel gesetzt, dass neue Autos ab 2026 nicht mehr als 5,6 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauchen dürfen. Problematisch für GM, denn die wichtigsten Modelle aus Detroit, der Pickup-Truck Silverado und SUVs vom Typ Suburban, sind weit von den Grenzwerten entfernt. GM stellte sich deshalb fest an die Seite der Trump-Administration und deren Entscheidung, Standards und Verpflichtungen im Umweltschutz aufzuweichen. Mit dem nahenden Ende der Regierungszeit von Präsident Trump hat GM-Chefin Barra den Kurs des Unternehmens jetzt korrigiert. Eine Kehrtwende um 180 Grad. GM kündigte an, die Klage gegen die Abgaswerte in Kalifornien fallen zu lassen. General Motors war nach der Finanzkrise 2008 mit 50 Milliarden US-Dollar von der US-Regierung gerettet worden. Der Staat hatte dabei 11,2 Milliarden Dollar Steuergelder dauerhaft verloren.
GM klagt also nicht mehr gegen strengere Abgasnormen, ob aus Einsicht oder aus Kalkül sei jetzt mal dahingestellt. Klar ist aber, solche Normen im Verkehrssektor können durchaus etwas bewirken. Das hat in dieser Woche ein Bericht der Europäischen Umweltagentur gezeigt. Darin steht nämlich, die Luft in Europa ist zwar noch nicht überall gut, aber es gibt deutliche Fortschritte. Jakob Meyer berichtet.
Die Luft ist sauberer geworden in Europa. Trotzdem sind in den vergangenen 10 Jahren Hunderttausende an den Folgen der Luftverschmutzung gestorben, sagt EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius. Mit fast 400.000 vorzeitigen Todesfällen jährlich in der EU in Verbindung mit Luftverschmutzung sind die Kosten für die Gesellschaften extrem hoch. Feinstaub, Stickstoffdioxid, Ozon belasten die Atemwege vieler Menschen, verursacht durch Heizungen, Autos, Kraftwerke, Industriebetriebe und die Landwirtschaft. Und nicht nur das, sagt der Direktor der EU-Umweltagentur Hans Brönings. Bodennahes Ozon bleibt ein besonderes Problem und das hängt mit den Folgen des Klimawandels zusammen. Laut dem Bericht der Europäischen Umweltagentur waren 2018 15% der Europäer in den Städten Feinstaubbelastungen ausgesetzt, die über dem EU-Grenzwert lagen. Bei Ozon war es sogar ein Drittel der Bürger. Der EU-Grenzwert für Feinstaub mit kleineren Partikeln wurde gleich in mehreren Ländern überschritten. In Bulgarien, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien und Tschechien. Bei der Luftqualität gibt es große regionale Unterschiede, sagt Agenturdirektor Brönings. Osteuropa, die Poebene und große urbane Regionen leiden besonders unter schlechter Luftqualität. Besonders sauber dagegen Estland, Finnland und Irland. Sie lagen sogar unter den strengeren Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation. 2020 ist ein besonderes Jahr. Durch den Corona-Lockdown ist die Stickoxidbelastung in Barcelona, Madrid oder Mailand um rund die Hälfte gesunken. In Berlin, Hamburg und München um rund ein Drittel. Das zeigen vorläufige Daten für das laufende Jahr. Kein Dauerzustand, aber ein Fingerzeig, sagt Umweltagenturchef Brönings. Wir sollten Luftqualitätsstandards nicht durch Lockdowns erreichen, aber das zeigt, wenn wir die Standards höher schrauben und in den Sektoren weiter innovativ sind, dann erreichen wir Fortschritte für Gesellschaft und Gesundheit. Der Bericht der EU-Umweltagentur zeigt, dass politische Anstrengungen und weniger Schadstoffausstoß in Schlüsselsektoren wirken. Demnach sind in den vergangenen 20 Jahren die Emissionen im Verkehr und bei der Energieerzeugung gesunken. Beim Schadstoffausstoß in der Landwirtschaft und bei Gebäuden tut sich dagegen wenig. Die EU-Kommission will gegensteuern. Das hat sie sich mit ihrem Green Deal vorgenommen, der vorsieht, alle Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden auf Null zu reduzieren. Der Weg dorthin, Gesetze, deren Einhaltung Brüssel überwacht. Derzeit laufen 31 Verfahren gegen 18 Mitgliedstaaten, sagt Umweltkommissar Sinkevicius. Ich denke, es ist von höchstem Interesse aller Mitgliedstaaten, sich besonders um die Gesundheit ihrer Bürger zu kümmern. Der Bericht der EU-Umweltagentur stützt sich auf die Daten von über 4000 Messstationen in ganz Europa.
Sie hören global das Umweltmagazin und darin schauen wir nun nach Baden-Württemberg in die Streuobstwiesenregion Deutschlands. Über 7 Millionen Bäume wachsen hier in dieser ganz besonderen Kulturform, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Die Streuobstwiesen prägen das Landschaftsbild, sie sind Teil der Alltagskultur, sie bereichern den Speiseplan mit leckeren Säften zum Beispiel und natürlich sind sie auch wichtiger Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere. Allerdings gibt es immer weniger Streuobstbäume. Tausende verschwinden jedes Jahr. Und wenn das in diesem Tempo so weitergeht, dann gibt es schon in 30 Jahren keine nennenswerten Streuobstbestände mehr in Baden-Württemberg. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine aktuelle Studie im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Und einer der Autoren der Studie ist Klaus Schmieder vom Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie der Uni Hohenheim. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Herr Schmieder, wenn ich heute mit dem Auto oder mit dem Zug durch Baden-Württemberg fahre und aus dem Fenster schaue, kann ich überall Streuobstwiesen entdecken. Was werde ich denn an deren Stelle im Jahr 2050 sehen, wenn ich aus dem Fenster schaue?
Ja, es gibt verschiedene Entwicklungen. Die eine wäre vielleicht eben die Nutzungsaufgabe, dann werden Sie dann Wald sehen. Oder Sie würden vielleicht intensivere Wiesen sehen oder Maisäcker.
Was sind denn die Gründe für diesen Rückgang der Streuobstwiesen?
So etwa 50% der Bestände in Baden-Württemberg wird von sogenannten privaten Stücklesbesitzern bewirtschaftet. Und da gilt ja so eine saloppe Regel, die heißt Ü70, also 70% der Bewirtschafter sind über 70 Jahre alt und man kann sich das vorstellen, natürlich fällt das Bücken dann schwer und auf die Leiter sollte man eigentlich gar nicht gehen. Und die Übergabe an die nächste Generation funktioniert einfach nicht, weil eben die Jugend flexibel, wie sie sein muss heute in der Wirtschaft, eben nicht mehr am Ort verwurzelt ist, sondern wo ganz woanders ihre Brötchen verdient und deshalb eben auch kein Nachfolger da ist und auch oft das Interesse gar nicht da ist.
Das ist einer der Gründe. Es gibt aber sicherlich noch mehr, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, also der Hauptgrund, den ich sehe, das ist sicherlich die fehlende Wirtschaftlichkeit. Ich habe mal ein Beispiel, um 1900 im Obstgroßmarkt Stuttgart gab es 6 bis 11 Reichsmark pro Doppelzentner. Im Vergleich dazu bekommt man heute für den Doppelzentner etwa 8 €. Kann man sagen, ja, das ist ja ähnlich. Aber damals war der Facharbeiterlohn bei 25 bis 35 Pfennig pro Stunde. Also früher hat man das 25-fache des normalen Stundenlohns für einen Doppelzentner bekommen. Da hat man sich sicherlich gerne gebückt.
Jetzt haben Sie ja für Ihre Studie vor allem die Streuobstwiesen in Baden-Württemberg unter die Lupe genommen. Lassen sich denn diese Ergebnisse auch auf andere Bundesländer, also zum Beispiel auch auf Rheinland-Pfalz, so übertragen?
Teilweise würde ich sagen, nicht. Also der Rückgang ist sicherlich bundesweit, weil eben überall die Wirtschaftlichkeit so nicht mehr gegeben ist und die anderen Probleme, die ich genannt habe, sicherlich auch dort vorhanden sind. In anderen Bundesländern hat aber der Most nicht so ein schlechtes Image wie in Baden-Württemberg. Nicht? Also in Rheinland-Pfalz gibt es den Fietz, der sehr in Mode ist. In Hessen gibt es den Evelvoy, der durchaus auch in Frankfurt im Bankenviertel sehr gerne genossen wird. Und in Baden-Württemberg haben wir, warum auch immer, dieses Image, das eben auch, sage ich mal, in der Bevölkerung Most immer mit einem Naserümpfen bedacht wird.
Jetzt haben Sie mir erzählt, dass Sie auch selbst Streuobstwiesen betreuen und pflegen. Warum machen Sie das eigentlich? Was finden Sie so schön daran?
Ja, für mich ist es ein Ausgleich zu meinem Sitzjob an der Uni. Ich bewirtschafte die Wiesen. Also das ist ja nicht nur der Baumschnitt und die Ernte. Ich muss auch die Wiese mähen und ich bin eben auch ein bisschen vorbelastet. Ich versuche möglichst auch artenreiche Wiesen zu erhalten und ernte auch und lasse selbst in Lohnmostereien pressen und versuche das eben auch selbst zu vermarkten im geringen Umfang, sodass für mich das Hobby sich auch trägt.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie legen Wert auf artenreiche Wiesen. Es heißt ja immer, Streuobstwiesen seien ein echter Hotspot der Artenvielfalt. Erzählen Sie doch mal, welche Tiere, welche Pflanzen sehen Sie so um sich herum auf Ihrer Streuobstwiese, wo Sie wirklich sagen können, daran sieht man, das ist ein ganz wichtiger Lebensraum.
Ja, wir haben vor ein paar Jahren ein Projekt gemacht zum Wendehals. Das ist ein kleiner Spechtvogel, der typisch ist für Streuobstwiesen. und der auch hier in Baden-Württemberg noch relativ häufig vorkommt, der von Wiesenameisen lebt. Und Wiesenameisen finden sich eben in intensiven Wiesen nicht mehr. Und insofern braucht es eben extensive Wiesen, um diesen Vogel zu erhalten. Der braucht aber auch Bruthöhlen in den Bäumen und die findet er eben auch in den Streuobstwiesen.
Bei allem Pessimismus, was die Zukunft der Streuobstwiesen angeht, es gibt ja durchaus auch Positivbeispiele, denn es gibt viele Menschen und Gruppen, die sich um Streuobstwiesen kümmern. Sie selbst tun das auch, haben Sie eben erzählt. Es gibt aber auch Landwirte, die den Wert von Streuobstwiesen erkennen und versuchen, damit Geld zu verdienen und so eine Zukunft für die Streuobstwiesen zu schaffen. Einen solchen Landwirt hat mein Kollege Peter Lauber im Enzkreis getroffen.
In seinem kleinen Hofladen in Mühlacker-Dürmenz gibt es all das zu kaufen, was Apfelwinzer Achim Meyer so aus seinem Streuobst hervorzaubert.
Es gibt verschiedene Apfeldestillate, Kirsche, Zwetschge, Mirabelle, ausgefallene Dinge wie der Speierling oder wie die Mispel. Quittenweine sehen wir jetzt gerade, ganz fruchtig. Das hat das leicht herbe von der Quitte noch. Dann gibt es die sortenreine Apfelweine von kräftig bis ganz lieblich.
Achim Meyer ist mit Streuobst aufgewachsen. Um die etwa 30 Apfelbäume musste er sich schon als Kind kümmern, erzählt er.
Das war lästig. Andere waren Fußballspieler oder waren Skifahrer. Ich musste die Bäume schneiden gehen im Sommer. Hast Wiese mähen müssen und im Herbst hast du dann ernten müssen. Das Obstauflesen, es war immer kalt im Herbst. Aber irgendwann besinnt man sich zurück und gibt es halt diesen kleiner Kick im Leben, wo man merkt, hey, da geht mehr, da kann man was draus machen.
Der Kick kam 2006 auf eine Auszeit bei einem Schnapsbrenner in Südtirol. Dort merkte Meyer erst, welches Potenzial in den alten, knorpeligen Bäumen aus Großvaters Zeiten steckt und wie die ihm auch gut tun.
Was man im Lader kennt, hat natürlich lange nicht diese Aromen, die wir haben, indem wir es vollreif ernten. Und draußen in der Natur zu sein, man hat seine Ruhe, man kann die Natur genießen, die Lebewesen, das Zwitschern der Vögel. Es macht Spaß, man ist in Bewegung und am Ende vom Jahr, du siehst die leuchtenden Früchte, dann ist es der Lohn deiner Mühe fürs ganze Jahr. Das ist einfach ein tolles Gefühl.
Aus den 30 Bäumen von einst sind inzwischen 850 geworden. Aus dem Schreiner und Architekten Achim Meyer, ein Apfelwinzer im Nebenerwerb. Mehr von solchen Beispielen engagierter Schützer und Nutzer der Streuobstwiesen in der Region würde sich Regierungspräsidentin Sylvia Felder unbedingt wünschen.
Es gibt ja vom Land Fördermittel für Streuobstwiesen. Trotz und alledem werden wir natürlich nie den Aufwand bezahlen können, der jetzt wirklich dahinter steht. Also es ist nach wie vor viel Arbeit, aber ich glaube, wir haben jetzt gesehen, wie viel Freude und wie viel Erfüllung man in dieser Arbeit haben kann.
Für seine Behörde sei es Verpflichtung, den Erhalt der Streuobstwiesen zu fördern, so gut es geht, sagt Ulrich Kraft, dort für Landwirtschaft zuständig.
Wir haben in Baden-Württemberg die größte zusammenhängende Streuobstbestände in Europa sogar, von daher auch eine besondere Verantwortung. Und unsere Landwirtschaftsämter bieten die Fachwartkurse an, also wie man Streuobst richtig schneidet, wie man das pflegt und so weiter. Und es trägt auch mit dazu bei, dass die Bestände gepflegt werden.
Und auch wieder mehr wertgeschätzt werden, hofft Achim Meyer. Schließlich hätten die teils vor Jahrhunderten um die Dörfer angelegten Streuobstgürtel die Bewohner nicht nur mit Vitaminen versorgt, sondern auch vor Hitze, Kälte und Stürmen geschützt.
Motorsäge, in 3 Minuten ist der Baum gefallen. Gewachsen ist er aber unter Umständen 100, 120 Jahre. Der hat Kriege, Stürme, der hat alles überlebt. Unsere Vorfahren haben diese Bäume gehabt als Überlebensgrundlage. Also Bäume waren Teil dessen, dass wir heute eigentlich da sind. Und das sollte man nicht vergessen.
Das sagt Achim Meyer, der im Nebenerwerb die Produkte von seinen Streuobstwiesen vermarktet. Und mitgehört hat Klaus Schmieder von der Uni Hohenheim, Autor einer aktuellen Studie, in der es heißt, es könnten schon 2050 in Baden-Württemberg keine nennenswerten Streuobstwiesenbestände mehr vorkommen. Herr Schmieder, jetzt haben wir dieses Beispiel gehört von einem Landwirt, der die Produkte seiner Streuobstwiese schätzt, der sie richtig in Wert setzt und damit offensichtlich auch Erfolg hat. Widerlegt das nicht Ihre These komplett, dass Streuobstwiesen keine Zukunft haben?
Ja, die widerlegt sicherlich manche Entwicklungen, aber das sind Einzelbeispiele. Es gibt sehr erfolgreiche Streuobstwirtschafter und überall dort, wo auch eine gute Vernetzung von Akteuren da ist, da funktioniert es. Aber letztendlich im Verhältnis zu der Baumzahl ist es immer noch zu wenig. Nicht? Auch die Zuschüsse wurden genannt. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also Baumschnittzuschüsse, das sind 30 Euro in 5 Jahren pro Baum, die man bekommen kann. Der Aufwand, das zu beantragen, ist aber relativ hoch. Nicht? Also ich brauche mindestens 100 Bäume. Ich brauche mindestens 3 Akteure, die sich vernetzen. Und für mich ist das schwierig. Nicht? Ich habe auf dieser Streuobstwiese 10 Bäume stehen. Das heißt, ich brauche noch 9 andere, die auch 10 Bäume haben. Das ist sehr, sehr, sehr aufwendig, überhaupt nur die Kontakte zu bekommen. Eben, wie gesagt, dort, wo die Menschen gut vernetzt sind in sogenannten Streuobst-Aufpreisinitiativen, so im Kalb-Enz-Kreis ist zum Beispiel eine sehr erfolgreiche, die heißt Schneewittchen, und dort funktioniert es auch. Nicht? Auch in Karlsruhe gibt es solche, in Ravensburg gibt es Aufpreisinitiativen, aber auch die erreichen eigentlich jetzt vom Bestand her vielleicht maximal 20%. Und ich habe mal so überschlagen, nicht, wenn ich selber bewirtschafte 100 Bäume, wenn man dann so grob hochrechnet, 80 Bäume pro Hektar. Ich brauche in Baden-Württemberg etwa 100.000 engagierte Leute, um den Bestand, den jetzigen Bestand zu erhalten. Die Fachwartausbildung wurde genannt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt 20 Fachwartvereinigungen. Wie viele Fachwarte jeweils dort unterwegs sind, weiß ich nicht. Aber ich habe mal geschätzt 200. Das heißt, es sind jetzt 4.000 bis 5.000 Fachwarte in Baden-Württemberg unterwegs, nicht? Und das sieht man auch, nicht? Das Verhältnis 5.000 zu 100.000, das ist noch sehr, sehr groß. Es gibt einfach einen großen Überhang an Bäumen im Verhältnis zu den Menschen, die sie bewirtschaften können.
Was müsste denn passieren? Also Sie haben gesagt, eben dieser Landwirt, das ist ein Einzelbeispiel, ein erfolgreiches. Aber was müsste passieren, dass flächendeckend wirklich die Streuobstwiesen erhalten bleiben können?
Ja, ich habe vorhin die fehlende Wirtschaftlichkeit genannt, nicht? Also man muss sicherlich daran arbeiten, dass das Ganze wieder wirtschaftlich wird. Und dazu braucht es im Endeffekt ein massentaugliches Produkt mit einer hohen Qualität, was eben auf dem Markt eben auch konkurrenzfähig ist. Vielleicht wäre so ein Produkt eben in Baden-Württemberg vielleicht nicht mehr der Most, aber eine Weiterentwicklung des Mostes. In England wird zum Beispiel mehr Cider getrunken als Bier, nicht? Vielleicht hätte so ein Getränk das Potenzial, auch wieder die Streuobstbestände wirtschaftlich zu machen.
Sagt Klaus Schmieder vom Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie der Uni Hohenheim und Mitautor einer Studie über die derzeitige und künftige Anzahl von Streuobstwiesen in Baden-Württemberg. Herr Schmieder, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Von den Streuobstwiesen im Südwesten kommen wir jetzt in die Weiten der Prärie Nordamerikas. Dort grasen für gewöhnlich Bisons, majestätische Tiere, die man aus Westernfilmen kennt. Es gibt aber auch eine kleine Herde auf einer kleinen, lieblichen Insel vor Kalifornien. Ursprünglich sollten die Tiere dort Filmkarriere machen, heute sind sie Touristenattraktion. Allerdings gibt es ein Problem. Die Bisons dort vermehrten sich erst so stark, dass die Antibabypille her musste. Die war dann allerdings so erfolgreich, dass jetzt überhaupt kein Nachwuchs mehr in Sicht ist. Katharina Wilhelm hat sich auf die Suche gemacht nach den Problembisons.
Es ist zwar nur eine Insel, doch die berühmten Bisons von Catalina Island zu finden, das ist selbst auf einer Insel gar nicht so einfach. Jessica Boudvin von der lokalen Naturschutzstiftung Catalina Island Conservancy meint, es sei immer ein bisschen Glück dabei. Je weiter wir in das Innere der Insel gehen, desto besser sind die Chancen. Es sind immerhin fast 190 Quadratkilometer Land und es leben nur rund 100 Bisons hier. Santa Catalina Island, so der vollständige Name der Insel, befindet sich vor der Küste Kaliforniens, nahe Los Angeles. Mit dem Boot ist man in einer Stunde in der malerisch schönen Landschaft, geprägt von Hügeln und Klippen, die steil ins Meer ragen. Heimisch sind hier eigentlich nur Füchse und um die 100 Vogelarten. Die Bisonherde kam 1924 auf die Insel, die einige Jahre zuvor vom Kaugummi-Erben William Wrigley gekauft worden war, erklärt der Leiter der Naturschutzstiftung Tony Budrovic.
14 animals were brought to the island because they were producing movies out of two books that were written by Zane Grey.
14 Tiere kamen hierher, weil zwei Bücher des Wild-West-Autoren Zane Grey verfilmt wurden. Nach den Dreharbeiten war es aber nicht so einfach, die Tiere wieder einzufangen. Sie sind eben nicht wie Hunde oder Katzen und hören nicht, wenn man sie ruft. Paramount Pictures durfte sie mit Erlaubnis von William Wrigley dalassen. Er freute sich über diese schönen, großen Tiere und seitdem leben sie hier. Die Tiere, die bis zu 900 Kilo schwer werden können, fühlten sich in dem freundlichen, trockenen Inselklima offenbar sehr wohl und vermehrt. vermehrten sich schnell. Bis zu 500 Tiere waren zwischenzeitlich auf der Insel. Etwas zu viel für die Bäume, Gräser und Sträucher vor Ort. Wir haben 2009 mit einer Geburtenkontrolle mit Hormonen angefangen. Und die war erfolgreich. Wohl zu erfolgreich. Denn jetzt wurde seit 7 Jahren kein einziges neues Kalb mehr geboren. Erklärt Tony Butrovic. Für die Touristen, die wohl vor allem auch wegen der Bisons auf die Insel kommen, heißt das Geduld mitbringen. Wir erspähen schließlich ein Tier aus dem Auto heraus, einen Bullen. Aussteigen, nah herangehen, Fotos machen oder etwas streicheln, das ist allerdings nicht empfehlenswert, erklärt Jessica Boudevin von der lokalen Naturschutzstiftung. Wir empfehlen immer etwa 40 Meter Abstand zu halten, Pause zu machen und ihnen auszuweichen. Um die Herde wieder etwas aufzupäppeln und vor allem auch frische Gene in die Herde zu integrieren, sollen nun 2 trächtige Bisonweibchen aus Colorado auf die Insel gebracht werden. Manche sagen, wir hätten der ganzen Herde nicht unbedingt diese Medikamente geben sollen, erklärt der Chef der Conservancy. Das Medikament wurde getestet an anderen Tieren, aber eben nicht an Bisons. Wir versuchen herauszufinden, wie schnell sich das wieder umkehren kann. Mit den neuen Tieren wollen wir der Natur etwas nachhelfen. Denn einige unserer Bisons sind zudem sehr alt, bis zu 20 Jahre. Das ist ziemlich alt für Bisons. Die Hoffnung ist, dass die Hollywood-Stars mit Hörnern durch die neuen Kälbchen selbst wieder motiviert werden, Nachwuchs zu bekommen. Vielleicht wird es dann auch noch mal was mit der ganz großen Filmkarriere. Denn die Filme, die in den 20er Jahren gedreht wurden und bei denen die Bisons im Hintergrund zu sehen sein sollten, weisen keine einzige Szene mit den Tieren auf. Wahrscheinlich wurden sie nachträglich aus dem Film geschnitten.
Und das war für heute das Umweltmagazin Global. Mein Name ist Dominik Bartoschek.